ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Das war schon ein ganz außergewöhnlicher Besuch. Letzte Woche, da ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von Hamburg aus zu einem zweitägigen Besuch auf die Insel Helgoland aufgebrochen. Und dort angekommen, da hat er es sich nicht nehmen lassen, sogar ein kleines Lied mit dem ansässigen Shantychor zu schmettern.
Und als er eines Tages erster Steuermann war, da liebte er ein Mädchen mit strohblondem Haar. Er gab ihr sein Herz, doch sie waren nicht treu. Da fuhr er bald wieder zur See. Ahoi!
Markus Söder mal ganz anders mit einem echten Freddie-Quinn-Klassiker. Was der bayerische Ministerpräsident eigentlich auf Helgoland wollte, dazu gleich mehr. Außerdem sind wir heute im Hafenreport bei einem Mann-über-Bord-Manöver auf dem Bergedorfer Gemüse-Ewer Uns Ewer dabei. Wir schauen auf den Extremwetterkongress und die Cruise Days, die uns im September hier bei uns in der Stadt erwarten. Und es geht auf den Hamburger Kiez. Wir stellen Ihnen den Kiez-Pastor Frank Hoffmann vor. Und der feiert regelmäßig auch Gottesdienste in Stripclubs. Das und noch viel mehr heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert. Die 3694. Ausgabe hören Sie. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Die Sommerpause, die nutzen ja viele Landespolitikerinnen und Politiker für ihre Sommertouren. Sie fahren durch ihr Bundesland oder ihren Wahlkreis, um für ihre Anliegen zu werben. Anders sieht das aus bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er ist letzte Woche von Hamburg aus zu einer knapp zweitägigen Stippvisite nach Helgoland gestartet. Und das gehört ja bekanntlich zu Schleswig-Holstein. Ein Freundschaftsbesuch, sagt Söder selbst. Etwas politisch wurde es dann aber doch noch. Jonas Salto.
Die Landungsbrücken in Hamburg. Der Halunderjet legt an. Ein Katamaran für knapp 700 Fahrgäste. Sein Ziel? Helgoland. Am Anleger stehen viele Kamerateams. Denn genau dort wartet auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf die Fähre. Noch vor Betreten des Schiffes verrät er der Presse seinen kulinarischen Plan für den Helgolandaufenthalt.
Ich habe auch gehört, über Social Media wurde ich schon aufgefordert, Fischbrötchen zu essen. Mache ich. Es wird eine komplette Fisch, zwei Tage nur mit Fisch. Jetzt zwei Tage hier nur Fisch und es gibt hervorragenden Fisch, da freue ich mich drauf.
Der parteilose Bürgermeister von Helgoland, Thorsten Pollmann, hatte den CSU-Politiker bereits im Januar eingeladen. Die Einladung erfolgte auf Söders ironische Bemerkung, Helgoland wäre längst bayerisch, würde es nach dem Länderfinanzausgleich gehen. Inselbürgermeister Pollmann hat extra seinen Urlaub für den Gast aus Bayern unterbrochen. Denn für ihn ist dieser Besuch ein Glücksfall.
Das ist für mich auch immer noch eine relativ witzige Geschichte. Und das bringt uns eine ganze Menge. Er hat es ja jetzt im Sommerinterview nochmal wiederholt. Und da ziehen wir eigentlich viele Vorteile raus. Auf alle Fälle einen weitaus höheren Bekanntheitsgrad. Also wenn ich sehe, was jetzt passiert ist in den letzten 14 Tagen, sind wir doch viel, viel bekannter. Wenn ich schon gehört habe, gibt es auch viel mehr Buchungen jetzt in letzter Zeit als sonst zu dieser Jahreszeit.
Markus Söder rührt noch vor dem Ablegen der Fähre die Werbetrommel für Helgoland.
Ich mag Helgoland so besonders, weil es fahren immer viele nach Sylt. Aber ich trinke lieber einen Küstennebel, da ist dein Schnaps, auf Helgoland als Champagner auf Sylt. Und ich finde, es ist einfach sehr ursprünglich, das ist kernig, ja, das ist Salzwasser pur.
Dann startet die Fahrt zur Hochseeinsel. Gute 3 Stunden braucht der Halunderjet bis Helgoland. Draußen an Deck lässt es sich Söder dann aber doch nicht nehmen, über Politik zu reden. Ein Thema, der Länderfinanzausgleich, den Bayern leistet.
Das ist ja wahnsinnig viel, wir zahlen ja 60% des nationalen Ausgleiches. Wir haben jetzt insgesamt über 130 Milliarden schon bezahlt. Und Berlin bekommt am meisten, Schleswig-Holstein legt auch einen dicken Batzen.
Söder sagt mit einem Augenzwinkern, Wenn die Helgoländer bayerisch werden möchten, würden sie natürlich alles möglich machen. Aber es gäbe keinen Anlass dazu. Er nutzt die Fährfahrt außerdem für eine weitere Stichelei gegen seinen Amtskollegen aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
Daniel Günther ist eben jemand, der sehr stark auf eine sehr linke CDU sitzt. Er wollte ja schon mit der Linkspartei koalieren. Er koaliert lieber mit den Grünen als mit der FDP. Da haben wir halt eine grundlegend andere Auffassung. Und mein Gefühl ist aber, dass die Basis vieler Bürger in Schleswig-Holstein und der CDU eigentlich im wahren Herzen nach lieber mehr so eine bayerische Linie der Politik haben würde.
Auf Helgoland empfängt Söder die Volkstanz- und Trachtengruppe der Insel. Sie sind Teil des Heimatabendprogramms, das die Insulaner auf die Beine gestellt haben. In der Nordseehalle gibt es einen kulturellen Austausch. Auf der Speisekarte stehen Lachs-Tatar, Matjes-Tatar, ein Matjes-Topf und Brezel mit Obatzdar sowie bayerischer Wurstsalat.
Na, das nenne ich mal Völkerverständigung. Markus Söder war vergangene Woche auf Helgoland zu Besuch. Jonas Salto hat ihn begleitet. Eigentlich ist er Künstler. Auf St. Pauli, da wird er aber von vielen nur der Kiezpastor genannt. Quasi über den zweiten Bildungsweg ist Frank Hoffmann zur Theologie gekommen und nun veranstaltet er regelmäßig Gottesdienste auf der sogenannten sündigsten Meile der Welt. In Clubs oder auch mal in Susis Showbar am Beatlesplatz. Herr des Papst war mit diesem vielseitig talentierten Künstler und Kiezpastor auf St. Pauli unterwegs.
Wenn Frank Hoffmann über die Reeperbahn geht, fühlt er sich ganz heimisch. Er ist nah dran an den Paulianern, an den Menschen, die es vielleicht zu Gott, aber selten in die Kirche zieht. Kiezpastor wird er genannt, weil er Gottesdienste direkt in die Clubs und Bars auf den Kiez bringt. Im legendären Boxclub Ritze hat er schon mal eine Trauung vorgenommen.
Ja, es war ein Wunsch eines Ehepaars. Die feiern jedes Jahr seinen Geburtstag hier in der Ritze. Weil sie nicht in der Kirche heiraten wollten, haben wir hier einen Segnungsgottesdienst gemacht, auch mit Gospelmusik und mit Ringen anstecken. Und das war eine ganz schöne Sache und die Leute waren sehr berührt. Ich kann ja keine Papiere ausstellen, also es gibt jetzt kein kirchliches Dokument, aber die Hochzeit, das Event war unvergesslich.
Hoffmann besucht gern die Gottesdienste in Michel und ist auch Mitglied der Kirchengemeinde St. Michaelis. Er hat eine theologische Ausbildung in einem privaten Kolleg in Hamburg gemacht und war Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde in Mölln, als es ihn auf den Kiez zog. Seine sogenannte Kiezkirche ist mobil, braucht also kein Gotteshaus.
Ich habe auch festgestellt, dass die Leute sich gar nicht so sehr an Kirchen binden möchten, weder an Volks- noch an Freikirchen. Diese Freiheit, dass die Leute den christlichen Glauben, die Predigt hören können und das Ganze kennenlernen können, ohne dass sie sich irgendwo festmachen müssen. Und das ist eigentlich das, was diese Arbeit ausmacht.
Dabei ist Hoffmann nicht nur Pastor, sondern auch Künstler. In seiner Wohnung in der Kastanienallee, gleich hinter der Davidwache, hat er sich ein Atelier eingerichtet. Hoffmann hat Kommunikationsdesign in Wuppertal studiert, lange in der Werbebranche gearbeitet und dann mit ihr gefremdet. Wenn er heute an seiner Staffelei steht, geht es auch in seinen Bildern um das, woran er glaubt. Ausgangspunkt für seine Arbeiten waren die Brandanschläge in Mölln. Als Pastor hat er dort Familien begleitet, die betroffen waren. Die Bilder zeigen Totenschädel und schöne Frauengesichter mit großen Augen auf schwarzer und gelber Fläche.
Der Tod ist symbolisiert vom Totenkopf, ja, und dann ist man in einer endgültigen Situation. Und da ich an die Auferstehung der Toten glaube, gibt es auch eine Hoffnung darüber hinaus. Und das Ganze, also diese Ambivalenz, Leben, Tod, Leiden und eine Hoffnung auf etwas danach. Das ist so die Klammer.
Frank Hoffmann bereitet gerade den nächsten Gottesdienst seiner Kiezkirche vor. Im Nachtclub Susi Schober hat das schon Tradition. Da verwandelt sich alle 3 Monate sonntags am frühen Abend die blaue Tanzfläche der Striptease-Tänzerinnen in eine Bühne für den Pastor, während Gospelmusiker aufspielen.
Dass man christlichen Glauben an einem Ort teilt oder gemeinsam feiert, an dem man das nicht erwartet, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und die Leute, die hier die Gottesdienste verlassen, sind irgendwie beseelt.
Sagt Frank Hoffmann. Und wenn Sie Lust haben, beim nächsten Gottesdienst in Susis Showbar am Beatlesplatz 1 dabei zu sein, der findet am 7. September statt. Ab 17.30 Uhr ist Einlass, 18 Uhr geht es los. Ganz klar, Plattdeutsch, das war ganz lange die Sprache der Seefahrer hier bei uns in Hamburg. Auf dem Vierländer Gemüse-Ewer, uns Ewer, einem originalgetreuen Nachbau jener Ewer, die früher Gemüse unter anderem hier zu uns nach Hamburg transportiert haben, da wart Ober-Oak hüt noch platznackt. Grund genug für meine Plattdeutsch-Kollegin Marie-Sophie Koop, dort, wo das Schiff seinen Liegeplatz hat, im Bergedorfer Hafen nämlich, mal vorbeizuschauen. Und tatsächlich konnte sie dort an einem ganz besonderen Tag an Bord gehen. Und zwar an einem Tag, an dem die Mannschaft dort ein Mann-über-Bord-Manöver geübt hat. Alle zwei Jahre muss die Bootsmannschaft das machen, weil der Ewer regelmäßig mit Fahrgästen zu Schiffturns aufbricht. Und wat Marie-Sophie Koop dort an Düsseldach belebt hat, dat vertellt sie Juno selbst und dat ganz klar ob Plattdütsch.
Mann über Bord! Stürbord!
Öwen für den Ernstfall. Johannes ist in Waterfullen. Doch zum Glück weht der Mannschaft von uns Eva forts, was to doen ist.
Als erstes der West rüber und dann Ring achterher.
Ein Swimwest und ein Notring. So sieht der erste Hölp für Johannes ut. Über Funk wird Boven Tow noch die Anna Shape in der Nächte über den Notfall informiert.
Mayday, Mayday, Mayday. Uns Eva.
Im Johannes werde ut dat Water Ruto fischen, mut dat Schöp nu kehrt morgen. Dat so nümmte Bergesegel wat utpackt. Dat hört mit to de Standard-Notfall-Utstatten an Bord, sagt Klaus Scheel, ein von de Ehrenamtlichen von uns Eva.
Die Utstattung ist einmal die Schwimmwassen, dann haben wir Schwimmringe, die Leder, die wir auch über Bord hängen können, wenn die über Bord gehen ist, wenn die noch so limmig ist, den kann er die Leder hochkrabbeln. Dann braucht er nicht mehr das Bergesegel. Wenn eine Person schon durch das kühle Wasser stiefroren ist und sich nicht mehr richtig bewegen kann, dann muss er mit Bergesegel den Ruthol fahren.
Nothelpmanövers, so als das hier von doch, sind bannig wichtig, sagt Klaus Scheel. Denn die Gefahr, durch einen verkehrten Schritt ob Deck in Water zu fallen, ist jümmers dor. Ein hohe Reling, so als das bei Vorgastschäb eigens Pflicht ist, gibt das ob uns Eva nicht. Klaus hat damals den Eva mitbot und weht, wo so bi Nabu kein hohe Reling nötig wäre.
Das hat bloß vorschrieben, dass wir hier eine Reling ranbauen sollen, auch zwei Schotten. Aber bi so ein Schiff, das hat mit der Realität nichts mehr zu kriegen. Das hat sie auch in sein, da wir das nicht mögen mögen. Das war ein Arbeitsschiff, wo in erster Linie kein Lüt mitverhalten wird. Da wird nur Produkte, die so brauchbar für die Ernährung, Versorgung, für die Bevölkerung sind damit transportiert worden. Auch Stücke und so wieder. Und dann passt das mit der Reling überhaupt nicht. Deshalb müsste das Flachbau fahren, die Reling.
Lang Drehlüt von der Schiffscrew könnt von Dorch bei totalen Gästbien-Turn an Bord von uns Eva mitfahren. Das Geld, das Dobby innorm wart, wart brugt, um das Schiff instand zu holen. Man klar, dass sie überhöft Vorgäst mitnehmen dürft, bringt auch Pflichten mit sich. Mann oder auch Frau über Bordmanövers tun Bispiel.
Wir mögen das alle zwei Jahre, häufiger mögen wir das nicht. Und eigentlich hier, ob unser Revier, das ist ja unser Vorgebiet hier. Und dann ist das ja auch richtig, dass man das dort mögen darf, wo man immer feuern darf.
Die Bedingungen für ein Nothelpmanöver hier ob den Schlüsengraven gehört achter der Autobahnbrüche von der A24 sind gut. Fehlplatz ob Water. Aktuell kein Anna-Böd oder Shape in Sicht und das Vorrebet ist bekannt. Ankommen bei Johannes, der jümmers noch in Water Swim deit, wart nur zwei Fender über die Bordwand von Schip hangt. Doröver wart das Bergesegel zu Water laden. Johannes schwimmt in das Bergesegel.
Mal los, ab hier die sieht mit zwei Mann.
Langsam wart Johannes an der Bordwand nach Borven ob Schip rollt.
Jetzt ist er an Bord.
Tiet nach der Öven in Resümee zu trecken.
Heute war das an für sich eine gute Übung. Wir haben eins hinkriegen. Und wie wir im Wodertreck haben, waren wir mit drei Mann, geht Peter mit Feier. Und dann musst du mal bögen. So, nur der faire Mann mit ran hier. Da ist immer noch irgendwie eine Kleinigkeit, wo man dann sich bemerkbar machen muss. Und sagen, hier packen wir hier mit an. Und da bleibt aber Geld.
Ich bin nicht ertrunken, ich bin wieder im Trocknen. Alles soweit gut gegangen.
Langsam fuhrte Eva bis Sünschin wieder zurück nach den Badörper Horven. Der Mannschaft zufrieden mit dem Dach und schult für den Ernstfall. Der, das blieb zu helfen, nie nicht in Treden ward.
Marie-Sophie Kupferdat, sie wär bi ein Mann über Bordmanöver, ob denn Badörper Gemüseever uns Everdorbi. Und wenn Sie Lust haben, auch mal auf dem Ever mitzufahren, dann bekommen Sie mehr Infos auf der Internetseite des Schiffs. Vierlander-ever.de ist das. Es gibt kaum einen Hamburger Reiseführer, in dem sie nicht erwähnt wird. Die kleine Kneipe am Ende der Stockmeierstraße. Knapp 50 Quadratmeter Grundfläche mit Platz für 50 Gästen. Erstmal nichts Besonderes, könnte man meinen, und doch ist sie Kult. Die Oberhafenkantine oder, wie viele sagen, der schrägste Ort Hamburgs. Gerade kürzlich ist sie 100 Jahre alt geworden und Anja Grigoleit hat sich mit dem heutigen Betreiber getroffen.
Das erste Mal saß ich überhaupt so 1994 hier in der Kantine zum Bier trinken und Frikadelle essen, habe da die Urwirtin Anita kennengelernt. Und ich war auch gar nicht oft hier, hatte aber immer das Gefühl, das ist ein Ort mit einer bestimmten Magie.
Und diese Magie ging nicht nur von der Schräglage des Hauses aus, sondern auch von der erwähnten Urwirtin Anita. Anita Händel war die Tochter von Heinrich Spahr, dem Mann, der die Oberhafenkantine bauen ließ und sie 1925 als Kantine oder wie man im Hafen eben sagte, als Kaffeeklappe für die Arbeiter und Seeleute eröffnete. Der Vater nahm die 12-jährige Anita von der Schule, weil er ihre Hilfe in der Küche brauchte. Und Anita blieb später als Inhaberin bis zu ihrem Tod 1997 in der Oberhafenkantine. Sie war quasi die Oberhafenkantine. Von Beginn an war das Lokal anders als die anderen Kantinen im Hafen.
Es waren ja große Speiselokale mit 500, 800 Sitzplätzen, die eben für die Volksverköstigung gedacht waren und vor allen Dingen dazu gedacht waren, dass die Hafenarbeiter, die Arbeiter auf dem Großmarkt und so weiter nicht in den Kontakt mit Alkohol kamen.
In der Oberhafenkantine gab es, wie Sebastian Libbert es so schön ausdrückt, nie keinen Alkohol.
Aber sehr wohl, nicht, hatte sich Anita auf die Fahne geschrieben, eben für die Hafenarbeiter und die im Hafen ansässigen Betriebe da zu sein und die mit nahrhafter Nahrung und guter Nahrung zu versorgen.
Heute wird wie früher in der sehr kleinen Küche im Untergeschoss frisch gekocht. Und dann wird alles über die sehr schmale und auch schiefe Treppe nach oben balanciert.
Es gibt ja einen alten Speiseaufzug, der theoretisch auch noch funktionsfähig ist. Jetzt ist in den letzten Jahren, auch dadurch, dass der ja immer wieder in Kontakt mit Wasser durch die Sturmfluten gekommen ist, ist das Hauptantriebsseil verrottet. So, da kriegt man nur 2 oder 3 Teller rein und wir haben das mal versucht. Das hat aber nicht funktioniert. Also dadurch, dass der auch schräg ist, dadurch, dass er wahnsinnig holpert beim Hoch- und Runterlassen, da ist uns einfach der Matthias vom Teller gesprungen.
Die schwere Schlagseite bekam die Oberhafenkantine mit den Jahren durch zahlreiche Sturmfluten und Unterspülung. Wie schief es genau ist?
Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo man misst. Also Tisch 6, das ist eigentlich der schiefste, so zwischen 6,2 und 6,5 Grad. Dann haben wir andere Stellen, da ist es 5,5. Der Tresen ist gerade gebaut, das musste so sein. Nicht? Das muss ich herausgehen mit dem Eichmaß auf den Biergläsern. Unten die Küche ist gerade, die Lampen hängen gerade. Das ist immer ganz, ganz witzig. Viele Gäste kommen hier ins Haus und sagen, guck mal, die Lampen hängen aber schief. Nicht eine der wenigen Sachen, die gerade ist.
Nach Anitas Tod begannen unruhige Zeiten. Die Gaststätte wurde wegen Baufälligkeit vorübergehend geschlossen, Leerstand, Sanierung, Neueröffnung und immer wieder Sturmfluten. Eher zufällig erfährt Sebastian Libbert dann, dass ein neuer Betreiber gesucht wird.
Das war also wie ein Weckruf. Auf einmal waren so in meinem Kopf alle Synapsen offen, das Herz raste und ich dachte so ein bisschen so, ich kann jetzt nach Hause kommen.
Aber ob die 125-Jahr-Feier auch noch an diesem Ort stattfindet, da hat Sebastian Libbert so seine Zweifel. Wegen der zunehmenden Zahl von Sturmfluten muss das kleine Gebäude neben der Oberhafenbrücke wohl versetzt werden.
Anja Grigoleit über 100 Jahre Oberhafenkantine. Und für alle, die jetzt sagen, was für ein spannendes Thema, in der Oberhafengalerie, direkt neben der Oberhafenkantine in der Stockmeierstraße 39, da gibt es auch eine kleine Ausstellung zu dem Thema zu erleben. Zahlreiche Fotos, auch von Anita, gibt es da zu sehen. Ansonsten werden viele, viele Geschichten aus 100 Jahren Oberhafenkantine erzählt. Die Ausstellung ist aber nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Am besten, Sie schauen mal auf der Internetseite der Oberhafenkantine vorbei. Die Geschichte dieses Orchesters ist, zumindest in den letzten Jahrzehnten, untrennbar auch mit unserer Sendung verbunden. Ob früher bei unseren Live-Veranstaltungen im Schulauer Fährhaus oder zuletzt auch bei unseren Weihnachtshafenkonzerten im Michel, dieses Orchester war eigentlich immer dabei und ein echter Stimmungsgarant. Ich spreche von dem Polizeiorchester Hamburg und in 2,5 Wochen, nämlich am Donnerstag, den 18. September, da gibt das Polizeiorchester ein großes Herbstkonzert. Und das wird vor allem auch ein ganz besonderes Konzert für die Frau, die das Polizeiorchester bereits seit 1992 leitet. Das ist Dr. Christine Kresge. Und die ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo, moin Christine.
Moin, moin.
Christine, wir duzen uns, weil wir uns wirklich schon, kann man sagen, ewig kennen und wirklich auch viele Veranstaltungen gemeinsam organisiert haben. Christine, das ist jetzt das letzte große Abschiedskonzert für dich mit diesem Orchester. Dann geht's in den Ruhestand. Sag mal, wie geht's dir da mit Freude oder Wehmut?
Also im Moment ist es mir alles immer noch unwirklich. Also ich habe das noch nicht so richtig verinnerlicht, aber um ganz ehrlich zu sein, ich freue mich recht viel darauf. Ja, was soll ich sagen? Natürlich, Wehmut habe ich in dem Fall, dass ich schöne Musik mit diesem Orchester nicht mehr machen darf, weil das Orchester ist über die Jahre so viel besser geworden. Und jetzt habe ich endlich das Orchester, das ich immer haben wollte. Und die spielen so grandios und wir haben so eine nette Truppe. Besser geht's nicht. Auf der anderen Seite freue ich mich schon auf erstens mal meine Ohren ein bisschen ausruhen und nicht immer mit Tinnitus nach Hause kommen. Und einfach reisen und Sprache lernen und ja, einfach so, was man in der Rente macht.
1992, da hast du die Leitung von diesem Orchester übernommen. Da stecken ja, denke ich mal, wirklich auch ganz wunderbare Erinnerungen drin, die du mit dem Polizeiorchester verbindest. Was sind dir da so die liebsten Erinnerungen?
Oh, es gibt lustige Erinnerungen, es gibt sehr schöne Erinnerungen. Oh, wo soll ich jetzt anfangen? Also, ich würde erstmal gerne die Solisten vielleicht featuren, mit denen wir zusammengearbeitet haben, weil es war mir immer eine Riesenfreude, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir hatten früher natürlich beim Hafenkonzert und auch in den Sonntagssendungen hatten wir Menschen wie Harald Junke, Heidi Kabel, Bill Ramsey, Nana Gualdi, Karl Bay, also alle wahnsinnig nette Menschen, mit denen ich sehr gerne Musik gemacht habe. Und jetzt in der letzten Zeit haben wir wahnsinnig gute Sänger, zum Beispiel in Hamburg von den Musicals haben wir Christina Love von Tina Turner und Sabrina Wetterlin, die jetzt bei Und Julia mitspielt. Ken Norris und James Wiggum, eine von meinen Lieblingssolisten überhaupt, die sind mit uns dabei an dem Konzert am 18. September. Ken ist ein wahnsinnig guter Jazzsänger. James ist ein weltbekannter Jazzposaunist. Und dann gibt es natürlich total lustige, schöne Erinnerungen. Zum Beispiel gab es eine Live-Hafenkonzert aus der Fischauktionshalle. 6 Uhr morgens fing es an und Kurt Droberger hatte an dem Tag davor einen russischen Tenor kennengelernt und hat mich angerufen, könnten wir ihn bitte, bitte, bitte irgendwie begleiten. Ja, was soll er singen? Ich musste schnell denken, was haben wir im Repertoire, dass er so schnell singen kann? Schwarze Augen müsste doch jeden russischen Tenor kennen. Also haben wir Schwarze Augen geprobt. Und es war ein bisschen schwierig mit ihm. Es war auch einen ganz anderen Ablauf. Aber am Ende haben wir das hingekriegt. Und dann an dem nächsten Morgen erschien er so besoffen, dass er fast von der Bühne gefallen ist.
Oha.
Und dann hat er am Ende, weil er komplett den Faden verloren hat, hat er einen hohen Zeh rausgebrüllt und über, glaube ich, 24 Takte lang ausgehalten. Es war zum Brüllen komisch. Ich fand es damals natürlich überhaupt nicht komisch, aber jetzt im Rückblick sind das so die kleinen Geschichten, die man schätzt über die Jahre.
Was würdest du sagen? Du hast dieses Orchester ja in- und auswendig kennengelernt. Mhm. Was macht das Besondere an diesem Polizeiorchester aus?
Also das Besondere ist, dass wir uns nicht zu fein sind für irgendwas, um ganz ehrlich zu sein. Andere Polizeiorchester in Süddeutschland würden absolut nie ein Platzkonzert machen. Das finden sie unter ihrer Würde. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist eine unserer Hauptaufgaben. Wenn wir jetzt freitags auf dem Rathausmarkt spielen, das tun wir jetzt bis Ende September, immer freitags zwischen 12 und 13 Uhr, da kommen 1000 Touristen zusammen. Und es gibt so ein schönes Bild ab für die Stadt Hamburg. Wir spielen in Altenheim. Und was uns auch ganz besonders macht, ist, dass wir jede Art von Musik abdecken können. Wir können klassische Musik spielen, sowohl als Jazz, Filmmusik, Musicals, norddeutsche Hymnen. Also wir haben echt ein breites Spektrum an musikalischem Repertoire, das andere Orchester nicht haben.
Und all das, diese bunte Mischung, große Mischung, die wird es auch am 18. September zu erleben
geben. Das stimmt.
Erzähl mal ein bisschen was, auf was kann man sich freuen?
Ein bisschen. Wir möchten mit den Shostakovich-Festival-Overtüre anfangen. Wir haben einen schönen Winnie-Two-Medley, ein Bert-Kempfert-Medley von The Sound of Music, von Musicals. Wir haben der Polizeichor ist dabei mit ihre Greatest Hits sozusagen. Ken und Jace machen zusammen Jazz, aber nicht so richtig wilde Jazz, sondern eher schöne Stücke, die man kennt. Auch kennt sind auch zwei Titel von Michael Bublé. Jace spielt St. Louis Blues. Also es wird ein Programm sein, wo jeder ein bisschen was davon hat.
Das klingt gut. Das große Herbstkonzert des Polizeiorchesters, gleichzeitig das Abschiedskonzert von Christine Kresge als Leiterin vom Orchester am Donnerstag, den 18. September im großen Saal der Leishalle und auch mit dabei ganz viele Gäste. 20 Uhr geht es los und die Karten für das Konzert, die gibt's im Ticketshop der Elbphilharmonie und auch überall dort, wo es Karten gibt. Christine Kresge, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute dann fürs Konzert und ja, nur das Beste dann auch für den Ruhestand oder auch Unruhestand.
Dankeschön, vielen Dank.
Jetzt geht es ab auf die Insel. Auf Helgoland waren wir in dieser Hafenkonzertausgabe ja bereits zu Gast. Das gehört zu Schleswig-Holstein. Neuwerk aber ist eine Hamburger Insel. Und das mitten im Nationalpark Wattenmeer. Die Schönheit und Ruhe von Neuwerk, die ist unumstritten. Trotzdem steht die Insel immer wieder vor neuen Herausforderungen. Wie etwa die sinkenden Einwohnerzahlen in den Griff bekommen. Die Stadt plant deshalb in den kommenden Jahren 40 Millionen in ihre Insel zu investieren. Und Senatorinnen und Senatoren kommen öfter zu Besuch denn je. Jetzt in der vergangenen Woche war es wieder soweit. Hoher, nicht groß vorher angekündigter Besuch, von dem nur wenige wussten, aber vielleicht ein Schlüsselmoment in der Inselgeschichte. Uli Patzwal war dabei.
Der Weg durchs Watt nach Neuwerk und gleich zwei Senatoren auf dem Wagen. Andreas Dressel ist zuständig für Häuser und Betriebe auf Hamburgs Insel, Katharina Fegebank für den großen Nationalpark drumherum. Für offizielle Anlässe wird auf Neuwerk seit jeher der Turm genutzt.
Ja, herzlich willkommen.
Inselsprecher Christian Griebel heißt willkommen. Dabei gehört der Turm doch der Stadt und seinetwegen ist der Senator vor 4 Jahren zum ersten Mal gekommen. Jetzt geht's um die beiden größten Inselbetriebe, das alte Fischerhaus Familie Fock und das Niegehus Familie Griebel. Beide hören auf.
Jetzt wird die Stadt selber die beiden Höfe erwerben, um die Betriebe fortführen zu können, dann auch mit Pächtern, die wir hoffentlich finden in den nächsten Monaten.
Für die Insel ist das eine Sensation. Zuerst zu Werner Fock, der aufhören will. Ein Traditionsbetrieb, dem es unverändert gut geht, aber niemand will ihn kaufen. Ob das Wetter zuletzt gemischt war, fragt Dressel. Ja, sagt Werner Fock. Dialog auf Augenhöhe. Der nächste Betrieb ist der des Inselsprechers. Christian mit seiner Frau Svenja Griebel, die ihr Hotel vor 25 Jahren selbst gebaut haben und jedes Zimmer selbst entworfen. Dazu Angebote wie die Watt-Oase. Jetzt ist das Niegehus sicher am Markt. Die Griebels würden sich gerne verkleinern. Auf dem Festland kein Problem, auf Neuwerk unmöglich.
Neuwerk ist definitiv natürlich ein bisschen anders, macht aber auch natürlich einen Reiz aus. Es ist eben auch anders, als wenn man am Festland irgendwo nur einen Laden in Anführungsstrichen hat. Also das ist ja auch in irgendeiner Form auch eine Herausforderung und auch ein Plus. Aber es ist natürlich anders, ja.
Es sind immer weniger Insulaner geworden, von 40 auf 20 in 15 Jahren. Dass das ein Problem für die Infrastruktur ist, am Ende sogar für einen blühenden Nationalpark, wurde in Hamburg lange nicht verstanden. Dressel hatte ein Ohr.
Wir haben uns als Senat jetzt im Koalitionsvertrag auch noch mal dazu committed, diese Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur im Sinne des Nationalparks, sondern auch, dass wirtschaftlich diese Insel auch für den Tourismus weiter funktioniert. Das beides gehört zusammen und dieser Verantwortung stellen wir uns.
Es muss jetzt neue Namen geben auf Neuwerk, nach mehr als 100 Jahren mit nur Griebel, Fock und Fischer. Dass beide Behörden so sehr an einem Strang ziehen, zeigt auch, dass es wirklich um die Existenz geht für Neuwerk. Katharina Fegebank unterstützt den Plan fast im Wortlaut.
Dafür braucht es eine Sicherheit, dafür braucht es auch eine nachhaltige Perspektive. Und deshalb ist das ein sehr gutes Vorgehen, zu sagen, wir kaufen die Höfe, um darüber neue Perspektiven zu schaffen.
Der Besuch dauert so lang, dass es nur noch mit dem Trecker zurückgeht. Der Inselsprecher wünscht toi 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 bei der Pächtersuche. Keine leichte Aufgabe für Andreas Dressel. Und der Tag heute endet so wie immer auf Neuwerk. Der Besuch fährt zurück an Land. Die Neuwerker bleiben mit ihren Fragen und ihren Hoffnungen auf der Insel.
Uli Patzwal über die aktuelle Situation auf Hamburgs Nordseeinsel Neuwerk. Was den Sommer 2025 angeht, ist der, kalendarisch betrachtet, nun schon zu zwei Dritteln vorbei. Die Meteorologen, die rechnen da ja anders. Sie sagen, bereits heute, also am 31.08. ist der letzte Sommertag. Auf jeden Fall lohnt es sich schon mal, eine vorerste Bilanz zu ziehen. Wie war der Sommer bisher in diesem Jahr? Zu kalt, zu nass, zu warm? Genau das hat Kerstin von Stürmer Frank Böttcher gefragt. Er ist Wetter- und Klimaexperte.
Ja, klassischerweise ist es ja so, dass wir die Monate Juni, Juli und August als Sommermonate nehmen. Aber durch den Klimawandel gehört eigentlich der September längst zu den Sommermonaten dazu. Und insofern haben wir noch gar nicht den ganzen Teil des Sommers erlebt. Ein Teil des Sommers liegt schon hinter uns, aber ein Teil liegt noch vor uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, da werden noch eine ganze Reihe Sommertage kommen mit Werten über 25 Grad. Am Ende wird die Bilanz möglicherweise genauso ausfallen wie in den letzten Jahren. Es wird klassischerweise im Sommer zu warm gewesen sein mit sehr unterschiedlichen Niederschlägen. Da, wo es gewittert hat, war es dann manchmal zu viel. Und da, wo die Gewitter weggeblieben sind, war es dann eben doch mal für einige Zeit wirklich zu trocken.
Was uns allen hier im Norden Sorgen macht, das sind die Temperaturen von Nord- und Ostsee. Die sind deutlich zu warm, mit dem Ergebnis, dass an einigen Stränden gewarnt wird vor Fibrionen, diesen Bakterien, die tatsächlich nicht ganz ungefährlich sind für die Menschen. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass Nord- und Ostsee auf Dauer zu warm sind, nämlich über 20 Grad? Oder könnte es nochmal zurückgehen in kältere Zeiten?
Nein, ich glaube, wir sehen tatsächlich erst den Anfang der Erwärmung auch der Ostsee, vor allen Dingen der Ostsee, denn dieses kleine Binnenmeer ist sehr flach, hat nicht besonders viel Wasser und hat sehr viele Nährstoffe. Viele Flüsse kommen dort hinein und genau diese Nährstoffe mit den hohen Temperaturen sind dann das Problem auch für die Algenblüte, für Cyanobakterien, für verschiedene Erreger, die dann eben genau in diesem Habitat sich ganz wunderbar entwickeln können, was für uns als Menschen nicht so schön ist. Und vor einigen Jahren haben wir immer noch gesagt, naja, die Ostsee wird dann so ein bisschen die Karibik des Nordens, aber es ist eben ein ganz, ganz kleines, flaches Binnenmeer und wir sehen jetzt schon, dass wir in den tieferen Zonen der Ostsee immer häufiger und immer größere Gebiete haben, in denen es keinen Sauerstoff mehr gibt, wo Schwefelwasserstoff den Sauerstoff verdrängt hat und das sind die sogenannten Todeszonen. Die sieht man manchmal sogar an den Stränden. Wenn wir starken Westwind haben, dann wird das Oberflächenwasser mit dem Sauerstoff hinausgedrückt auf die Ostsee und dann kommt dieses etwas muffelige Wasser von unten bis an die Strände ran. Und dann kann man tatsächlich ab und zu auch mal an den Küsten viele tote Fische sehen, die genau in dieser Art von Wasser dann eben nicht mehr überleben können.
Wir sind bei Tieren. Weiteres Problem dieser so besonderen Sommer in letzter Zeit sind die Mücken. Auch Mücken, die von Ferne kommen und hier heimisch werden aufgrund der hohen Temperaturen. Reicht da vielleicht mal ein kalter Winter, um das Ganze wieder rückgängig zu machen, oder müssen wir uns an die Tigermücke und so weiter gewöhnen?
Ich glaube, eine Hausaufgabe können wir versuchen, alle miteinander zu versuchen, zumindest mal zu gucken, ob man noch irgendwo einen Blumentopf hat, in dem immer noch Wasser drin steht. Also Mücken leben davon, dass sie ganz, ganz kleine Wasserflächen brauchen. Und das sind ganz häufig Wasserflächen, die um unsere Häuser herum sind, die wir manchmal gar nicht mehr so im Blick haben. Irgendein kleines verstopftes Rohr, wo das Wasser drin steht, weil vielleicht das Fallrohr nicht ganz gereinigt worden ist. Und das reicht dann schon aus ein paar Tage, um aus den Mückenlarven dann wieder neue Mücken zu machen. Also da können wir ein bisschen mithelfen, dass das zurückgeht. Aber ja, es wird so sein, wir werden neue Mückenarten bekommen, die auch in der Lage sind, andere Krankheitserreger zu uns nach Europa und zu uns auch nach Norddeutschland zu bringen. Ich erinnere gerne immer daran, dass vor wenigen hundert Jahren beispielsweise im Südwesten Frankreichs die Landes ein Gebiet war, ein sumpfiges Gebiet, in dem es Malaria gab. Das war in Europa völlig normal. Und erst mit dem Trockenlegen dieser Sümpfe ist diese Malaria verschwunden. Und natürlich ist es möglich, dass diese Erreger zurückkommen.
Also guter Hinweis an alle, kippt eure Blumentöpfe aus, damit da kein Wasser steht. Wir gucken mal ein bisschen weiter weg auf den Atlantik. Vor Amerika gab es den ersten Hurrikan schon, obwohl die Hurrikansaison ja eigentlich erst Ende September, so im Oktober losgeht. Was ist denn da passiert?
Ja, die Wasseroberflächentemperaturen sind besonders hoch. Wir sehen seit 3 Jahren eine Phase, wo die globalen Wassertemperaturen einen richtigen Sprung nach oben gemacht haben. Also wir sehen das nicht nur an Nord- und Ostseeküste, sondern tatsächlich global. Und damit entstehen große Gebiete, in denen die Wassertemperaturen über 26,5 Grad liegen. Und das ist genau diese magische Grenze, bei der große Gewitter in der Nacht nicht mehr zusammenfallen, sondern aus der Energie der Wasseroberflächentemperatur die Kraft ziehen, die Nacht zu überstehen und dann am nächsten Tag sich weiter auszubreiten. Daraus werden dann immer größere Stürme und dieser sich selbst verstärkende Prozess kann dann dazu führen, dass diese Hurrikane entstehen. Ja, und wenn diese Gebiete früher schon im Jahr so großflächig so warm sind, dann kann es eben passieren, und das sehen wir, dass die Hurrikansaison sich verlängert und dass Hurrikane in Gebieten auftreten, in denen sie bisher überhaupt nicht aufgetreten sind, nämlich viel weiter im Norden. Und Pablo ist so ein Beispiel gewesen vor einigen Jahren vor den Toren Portugals. Ein Hurrikan, der wirklich direkt bei den Kanarischen Inseln entstanden ist und dann bis nach Europa gezogen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir ab und zu auch mal in Zukunft Hurrikane bekommen, die Portugal, Spanien, Frankreich von Südwesten hier erreichen können.
Der Hamburger Wetter- und Klimaexperte Frank Böttcher im Gespräch mit Kerstin von Stürmer. Seit 2006 veranstaltet er hier bei uns in Hamburg den Extremwetterkongress. So auch in diesem September wieder. Momentan ist Frank Böttcher noch in Bordeaux in Frankreich. Dort steckt er in den letzten Vorbereitungen für den Kongress. Und meine Kollegin Kerstin von Stürmer hat ihn per Internet-Live-Schalte gefragt, was werden denn die Themen vom Extremwetterkongress in diesem Jahr sein?
Ja, ich glaube, es wird ein ganz großes Thema sein, die großen Veränderungen, die wir beim Klima da draußen erleben, noch mehr uns vor Augen zu führen und zu akzeptieren. Wir sind ja als Menschen auch Meister der Verdrängung und Meisterinnen natürlich auch. Wenn wir ein Problem vor uns haben, dann gehen wir es in der Regel nicht sofort an. Wir kennen das vielleicht noch aus der Schulzeit. Wer von uns hat die Hausaufgaben begonnen in dem Moment, wo man sie aufbekommen hat? Wir haben es vor uns hergeschoben. Manchmal ist die Mathearbeit erst in der Pause davor entstanden. Und so ist das beim Thema Klima auch. Nur dieses Thema, das wird uns wirklich beschäftigen. Wir werden auf dem Extremwetterkongress eine neue Studie veröffentlichen, bei der wir zu einer Kernaussage kommen, die wirklich eine Zäsur ist. Es könnte nämlich sein, dass wir bereits 2050 3 Grad globale Erwärmung bekommen. Und das ist nicht nur möglich, sondern das ist sogar relativ wahrscheinlich. Und das ist dann ein anderer Planet. Wenn wir jetzt also schon feststellen müssen, dass wir den Klimaschutz wirklich, und ich sag mal umgangssprachlich, vergeigt haben, dann dürfen wir das bei der Klimaanpassung nicht auch noch tun. Wir brauchen jetzt die Zeit, wir müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, uns anzupassen an die Veränderungen, die da kommen werden. Denn Norddeutschland wird schon in 25 Jahren in einer anderen Klimazone liegen. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Und das heißt auch, wir müssen anpassen, wir müssen unsere Gebäude anpassen, unsere Lebensweise vielleicht dann auch ein bisschen umstellen. Also das bedeutet auch zu akzeptieren, was da kommt.
Welche Gäste, welche Referenten werden denn dann da sein?
Ja, es werden viele Prominente da sein und man kann sich das Ganze auch live auf der Webseite anschauen. Wer also kein Geld ausgeben möchte für Eintrittskarten, kann kostenfrei zuschauen. Von Maria Furtwängler über Kollegen, die auch bei uns in der ARD vertreten sind, Sven Plöger, Carsten Schwanke, Kollegen vom ZDF sind dabei, Stefan Ramsdorf, führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Mujib Latif beispielsweise oder Claudia Kempfert. Also es ist tatsächlich, alle sind da, die in diesen Themenfeldern wirklich aktiv sind. 2 Ministerinnen und Minister werden vertreten sein auf Bundesebene und viele Landesminister. Also es geht auch um die Politik mit der Verzahnung der Gesellschaft und der Wissenschaft.
Also man ist durchaus sich nicht nur einig, sondern hat auch die Politik eingeladen, denen man Aufgaben mit auf den Weg gibt.
Ja, das ist natürlich eine ganz besonders wichtige Aufgabe. Und ich stelle in den Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern immer wieder fest, dass die schon erkennen, dass wir da ein wirklich richtig großes Problem haben, auch was den Meeresspiegelanstieg angeht für unsere deutsche Nordseeküste. Aber sie machen eben Politik auch nur in die Bereiche hinein, wo wir als Gesellschaft bereit sind, das mitzumachen. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir eben akzeptieren und verstehen, da kommt ein riesiger Klimawandel auf uns zu. Und das bedeutet für uns, wir müssen Politikerinnen und Politikern auch auffordern, dort aktiv zu werden, damit wir die Möglichkeiten des aktiven Handelns behalten.
Konkordia, man kann online dabei sein, man kann aber auch hinkommen zu diesem Extremwetterkongress. Wann, wo und wo gibt es Tickets?
Ja, die Veranstaltung vom 24. bis zum 26. September findet in Hamburg in der HafenCity-Universität statt, also für uns in Norddeutschland kurze Wege. Und Tickets gibt es auf der Webseite extremwetterkongress.org.
Der Wetter- und Klimaexperte Frank Böttcher im Gespräch mit Kerstin von Stürmer. Und wir bei NDR Hamburg werden natürlich online im Hamburg-Journal und bei NDR 90,3 berichten über den Extremwetterkongress hier bei uns in der Stadt. Geht die Hamburger Traditionswerft Blohm & Voss an den Rüstungskonzern Rheinmetall? Diese Frage bewegt den Hamburger Hafen seit Ende dieser Woche. Bereits 2016 hat ja die Übernahme der Werft durch die Bremer Lürssen-Gruppe für Schlagzeilen gesorgt. Medienberichten zufolge soll das Unternehmen nun offenbar aufgespalten werden. Der zivile Bereich, also der Bereich Yachtbau und Refit, würde demnach bei Lürssen bleiben. Der militärische Bereich soll zum Rüstungskonzern Rheinmetall gehen. Offenbar will der internationale Technologiekonzern mit Sitz in Düsseldorf jetzt in den Marineschiffbau einsteigen. Der Bedarf an den grauen Schiffen ist in Zeiten von Krisen besonders hoch. Eine Sprecherin von Lürssen hat die Verhandlungen gegenüber NDR 90,3 allerdings nicht bestätigt. Man äußere sich grundsätzlich nicht öffentlich zu Spekulationen, heißt es aus der Lürssen-Gruppe. Deshalb bleibt bisher auch unklar, was mit der Norderwerft in unmittelbarer Nachbarschaft zu Blohm & Voss passiert. Auch dort könnten in Zukunft Kriegsschiffe gebaut werden. Rheinmetall hat derzeit mehr als 28.000 Mitarbeiter und stellt vor allem Panzer und andere Waffensysteme her. Der Schiffbau würde das Portfolio des DAX-notierten Rüstungskonzerns ergänzen. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bis heute verzehnfacht. Wir halten Sie bei NDR 90,3, dem Hamburg-Journal und natürlich auch online weiterhin auf dem Laufenden, was das Thema betrifft. 12 Jahre lang war Martin Dirksen Fischer Leiter des Hafen- und Flughafenärztlichen Dienstes in Hamburg. Er war unter anderem dafür verantwortlich, seine Heimatstadt vor der Einschleppung von Infektionskrankheiten durch Schiffs- oder Flugzeugbesatzungen zu schützen. Aber vor allem hatte er ein Herz für Seeleute und deren Bedürfnisse und Sorgen, gerade in der Zeit der Pandemie. Martin Dirksen Fischer ist nun Ende Juni im Alter von nur 65 Jahren gestorben. Jörn Strelapol erinnert an ihn.
Also das ist jetzt nicht mehr ganz so eingerichtet, wie es vorher war, weil da jetzt schon wieder eine neue Kollegin drin sitzt.
Ein schlichtes Büro in Haus 4 des Instituts für Hygiene und Umwelt in Rothenburgs Ort. Hier hat Hafenarzt Martin Dirksen Fischer die letzten Jahre bis zu seiner Pensionierung gearbeitet.
Aber an dem Schreibtisch habe ich Martin schon vor 10 Jahren kennengelernt. Da haben wir unser Bewerbungsgespräch geführt.
Matthias Bold war der engste Mitarbeiter und seine Kollegin Lena Ehlers die engste Mitarbeiterin des Hafenarztes.
Jetzt stehen hier 2 Bildschirme. Ne? Er war dann der Meinung, ach, wieso braucht man denn 2 Bildschirme? Bis er irgendwann festgestellt hat, dass er der Einzige war, der nur noch einen Bildschirm hatte. Also,
er hatte eher den Anruf oder das gesprochene Wort genutzt und ganz viel kommuniziert. Genau. Und brauchte gar nicht so viel Technik, um sein ganzes Netzwerk aufrechtzuerhalten.
Das war mal sein Lieblingsspruch, ne? Das offene Wort und dann Klartext.
Ehlers und Bold sind die beiden Nachfolger von Martin Dirksen Fischer. Wenn sie an seinem alten Schreibtisch über ihn erzählen, dann klingt das so, als wäre er nur mal kurz raus, um einen Kaffee zu holen. Oder um als Krisenmanager aktiv zu werden. Denn als Chef des Hafen- und Flughafenärztlichen Dienstes war Dirksen Fischer einer der obersten Seuchenschützer der Stadt.
Ja, meine Damen und Herren, der Fachstab Seuchenschutz ist eine ständig vorgehaltene, interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die immer dann zusammentritt, wenn es darum geht, gemeinsam in dieser Stadt eine Infektionserkrankung von besonderer Bedeutung, und das ist natürlich so ein Fall, der erste bestätigte Fall am Coronavirus, notwendig ist.
Der 27. Februar 2020. Das Coronavirus hat Hamburg erreicht. Die Pressekonferenz im Universitätsklinikum Eppendorf mit Martin Dirksen-Fischer und der damaligen Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks wird live im Fernsehen übertragen.
Wichtig ist jetzt im Moment das, was Frau Senatorin bereits skizziert hat, dass man sich ein sehr genaues Lagebild verschafft. Wer hatte möglichen Kontakt? Frau Prüfer-Storcks hat es ja erwähnt, es sind weniger als 50 enge Personen.
Die Corona-Pandemie, sie wird den Hafenarzt weltweit bekannt machen. Jedenfalls unter den Seeleuten. Denn der Hamburger Hafen ist einer der ersten Häfen weltweit, der Seeleuten die Corona-Impfung ermöglicht und sie damit aus ihrer monatelangen Isolation auf den Schiffen herausholt. Melanie Leonhardt wird kurz nach Beginn der Pandemie neue Sozial- und Gesundheitssenatorin Hamburgs. Sie erinnert sich an die Tatkraft Dirksen-Fischers.
Was ich wirklich immer als erstes und sehr eng mit ihm verbinde, ist damals seine Bemühungen um die Gesundheit der Seeleute während der Corona-Pandemie. Und diese Idee, tatsächlich aus Hamburg heraus eine eigene Impfkampagne für Seeleute zu starten, das drückt so sehr aus, wie er sein Amt als Hafenarzt wahrgenommen hat. Ihm ging es eben nicht nur darum, die Stadt vor eingeschleppten Infektionen zu beschützen, sondern auch dafür zu sorgen, dass auch die Seeleute und deren persönliche Gesundheit im Blick behalten wird.
Anpackend, empathisch und furchtlos. Und manchmal auch mit Ecken und Kanten. So beschreibt ihn die heutige Wirtschafts- und Hafensenatorin. Geboren 1960 in Blankenese, Studium der Medizin. Facharztausbildung in der Psychiatrie, Leiter des Gesundheitsamtes im Bezirk Eimsbüttel und seit 2012 Chef des Hafen- und Flughafenärztlichen Dienstes.
Er wurde mal vor einigen Jahren auch in den Medien beschrieben als der Gatekeeper des Hamburger Hafens, so aus dieser alten Hafenarztperspektive. Die haben nun die Aufgabe, irgendwelche Sachen unter Quarantäne zu setzen, um irgendwelche Krankheiten aus Hamburg fernzuhalten. Und das stimmt natürlich einerseits, aber das wird ihm nur zu 50% gerecht, weil er war auch ein wahnsinniger Türöffner.
Besonders eng verbunden ist Martin Dirksen-Fischer auch dem Hafenclub Duckdalben. Hier impft er anfangs auch selbst die Seeleute gegen Corona. Und nach seiner Pensionierung arbeitet er hier ehrenamtlich mit. Jörn Hille aus dem Leitungsteam der Duckdalben beschreibt ihn als großen Menschenfreund, als Christen und als guten Freund.
Ich glaube, Martin kommt ja als Psychiater auch eher aus der Sabbelecke, so wie ich als Sozialarbeiter und Geistlicher. Und da war einfach so ein Grundverständnis und auch irgendwie eine Grundwertschätzung halt da für das, was der andere so macht. Dann haben wir ein aktives Glaubensleben gehabt. Das hat uns auch, glaube ich, verbunden. Und er hat nicht verurteilt. Also er hat, glaube ich, immer versucht, das Gegenüber zu sehen und zu erkennen, was braucht er, was möchte der, wie können wir das vielleicht irgendwie möglich machen.
Rund ein Jahr nach seiner Pensionierung stirbt Martin Dirksen-Fischer Ende Juni im Alter von 65 Jahren. Für viele kommt sein Tod völlig überraschend. Und für viele lebt er in Gedanken weiter. Seine Nachfolgerin Lena Ehlers sagt:
Es gibt viele Situationen, in denen ich mich frage, was hätte Martin jetzt gesagt oder gedacht. Ich glaube, das ist, wenn man auch jemanden hat, der einen so unterstützt und so fördert und fordert, wie er das gemacht hat und so viel Einfluss hinterlassen hat, wahrscheinlich ganz normal. Und ich glaube, das wird auch noch lange so andauern.
Der langjährige Leiter des Hafenärztlichen Dienstes, Martin Dirksen-Fischer, ist Ende Juni gestorben. Jörn Strelapol erinnerte an ihn. Kreuzfahrtschiffe en masse und ein auf fantastische Weise tiefblau erleuchteter Hafen. Das kann man alle 2 Jahre im Spätsommer hier bei uns in der Stadt erleben, so auch in diesem Jahr. Vom 12. bis 14. September, also übernächstes Wochenende, locken wieder die Cruise Days und der Blueport hunderttausende Besucher an die Landungsbrücken und zum Fischmarkt. Und Carsten Seekund, der gibt Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Ausblick darauf, was Sie dieses Jahr bei den Cruise Days erwartet.
Am Samstagabend, den 13. September, wird es vermutlich richtig voll im Hamburger Hafen. Dann werden sich, wie schon vor 2 Jahren, zehntausende Menschen zwischen Elbphilharmonie und Fischmarkt drängen, um die große Parade der Kreuzfahrtschiffe zu sehen.
Es war echt super, so ein Lichtspiel und ich bin so stolz auf diese Stadt.
Mit Lasern spektakulär inszeniert, fahren dann wie an einer Perlenschnur gezogen MS Preziosa, Mein Schiff 4, die Vasco da Gama, MS Sanssouci und Aida Perla durch den Hafen. Passagiere werden von Decks winken, Hits aus Popmusik und Klassik erklingen lautstark, zu Schiffstyphonen und am Ende folgt ein großes Feuerwerk, wie zuletzt 2023.
Wahnsinn, schöne Show.
Tolle Show, tolle Atmosphäre, auf jeden Fall wieder.
Die Lichter, die Schiffe auf dem Wasser, die Musik dazu. Wir sind froh, dass wir heute dabei sein durften.
Ein vergleichsweise kleines Feuerwerk gibt es bereits am Vorabend, also am Freitag, den 12. September, zu sehen. Ganz in Blau, als Hommage an den Blueport. Denn auch das hat Tradition. Lichtkünstler Michael Batz illumiert fast 2 Wochen lang Gebäude im Hamburger Hafen. Durch blaue Lichterketten insgesamt über 9000 Lichtelemente. Zu sehen vom 10. bis 21. September als Ergänzung zu den Cruise Days, so Michael Batz.
Die Cruise Days sind ja eine Inszenierung der Schiffe. Und hier der Blueport ist eine Inszenierung des Hafens. Insofern geht es mir um die Gesamtheit. Es gibt einfach gewaltig große Objekte wie die Kölbrandbrücke. Es gibt aber auch sehr überraschend poetische Situationen. Wie den Boulevard zwischen Fischmarkt und Speicherstadt mit den Kugelleuchten, was die öffentliche Beleuchtung umgesetzt hat. Jeder muss es für sich selbst entdecken.
Anders als der mitunter sehr laute und trubelige Hamburger Hafengeburtstag, der jährlich im Mai stattfindet, versteht Veranstalterin Katja Dero die Cruise Days, abgesehen vom großen Feuerwerk, als ein bewusst ruhiges Event.
Wir wollen eine elegante und etwas stillere Veranstaltung sein, die die Flächen, die da sind, nutzt, die Menschen an der Hafenkante so leitet, dass sie auch mal verweilen können. Natürlich gibt es auch bei uns was Schönes zu essen und zu trinken, aber das ist nicht das vorrangige Ziel dieser Veranstaltung, sondern Schiffe gucken, sich aufhalten, die Welt der Kreuzfahrt an Land erleben und das möglichst ohne Gedränge und Geschubse.
Schließlich werden die Hamburger Cruise Days fast durchweg von der Kreuzfahrtindustrie finanziert und die legt sich ins Zeug, so Kreuzfahrtexperte Thorsten Kausch.
Also die Reedereien haben alleine ihre Routen so geplant, dass sie alle am Wochenende in Hamburg sind. Und vor dem Hintergrund ist der Aufwand, den Hamburg leistet, sehr gering, der Ertrag aber wirklich immens hoch, bereits heute.
Die Reedereien präsentieren bei den Cruise Days ihre Schiffe und ihre Reisen großflächig in der Fischauktionshalle am Fischmarkt. Von dort aus kann man das Ankommen und Abfahren der insgesamt 8 Kreuzfahrtriesen bestaunen. Jedes Vorbeifahren wird durch Musik und Licht inszeniert.
Die Ausfahrt von den Schiffen war wunderschön. Wir saßen da unten auf der Kaimauer, war toll.
Gänsehaut.
Ja, ich finde es beeindruckend, es ist total schön. Das kribbelt schon ein bisschen, ne? Wenn man die großen Schiffe so sieht.
Schön hier zu sehen.
Ja, toll. Immer wieder ein Erlebnis hier, ne?
Ist Hamburg nicht wunderschön? Also das kann man nur in Hamburg erleben, was hier läuft.
Und der Kreuzfahrtmarkt boomt. Allein in Hamburg legten im vergangenen Jahr 266 Schiffe an mit knapp 1,3 Millionen Passagieren. So vielen Kreuzfahrtgästen wie noch nie. Die einen sind begeistert, Umweltschützer dagegen kritisieren die Cruise Days seit Jahren, Malte Siegert vom NABU.
Wenn wir die Cruise Days haben, dann haben wir hier eine unglaubliche Belastung der Luftquantitäten mit eben Stickoxiden, aber auch mit Feinstaub und Ruß. Aber die Stadt tut so, als gäbe es kein Problem.
Schließlich, so argumentiert der Hamburger Senat, nutzen immer mehr Kreuzfahrtschiffe den angebotenen Landstrom. Im vergangenen Jahr 129 der 266 Schiffe. Manchen Besucherinnen und Besuchern ist die Umweltproblematik durchaus bewusst.
Ja klar, gar keine Frage, so ein Dampfer haut so dermaßen viel Energie einfach raus. In dem Moment, wo wir jetzt hier stehen, anyway, so ist es halt. Ne?
Die besten Zeiten hatten die Cruise Days in den Jahren vor Corona. Damals kamen im Schnitt 500.000 Menschen zu den Kreuzfahrertagen. 2023 waren es nur knapp die Hälfte. Die Veranstalter hoffen daher auf gutes Wetter und auf den wachsenden Kreuzfahrtboom. Im Hamburger Hafen freut man sich auf die Cruise Days. Ich habe mich bei Imbissbetrieben, Restaurants sowie bei den Hafenrundfahrtsunternehmen Abicht, Captain Prüsse und Barkassenmeier umgehört.
Ja klar, freue ich mich drauf. Das ist ein tolles Event. Das schöne Feuerwerk, alles leuchtet schön blau. Viele Gäste sind da. Das ist natürlich immer ein sehr schönes Highlight hier in Hamburg.
Ist auch viel los im Hafen dann?
Ja, auf jeden Fall. Das haben wir Sommer, ne? Viele Rundfahrten auch natürlich. Also da ist einiges geboten wird dann, ne?
Selbstverständlich. Super Cruise Days. Das gehört zu Hamburg dazu. Alle Mann an Bord. Ahoi. Alle herzlich willkommen.
Die Cruise Days hier bei uns in Hamburg. Vom 12. bis 14. September, also übernächstes Wochenende, finden sie statt. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. In der kommenden Woche, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da, dann sind wir an der Weser unterwegs. Dort liegt das Forschungsschiff Atair, das gerade von seiner Sommerreise zurück ist. Das Schiff ist eines von insgesamt 5 im Dienst des BSH, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, mit Sitz hier bei uns in Hamburg. Welche Aufgaben diese maritime Behörde hat, wer dort arbeitet und wie die Herausforderungen der Gegenwart aussehen, das besprechen wir mit dem Präsidenten des BSH, Helge Hegewald, den wir an Bord der Atair getroffen haben. Und natürlich wollen wir alles über die Arbeit an Bord und die aktuelle Reise wissen. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Wie immer zuhören, sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast zu finden in der NDR Hamburg-App, in der ARD Audiothek und unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein. Ich bin Jan Wulff. Tschüss, einen schönen Tag noch für Sie und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.